Aus der Tiefe unserer Herzen beten wir ihn an, den, der uns geschaffen hat, der uns am Leben erhält. Und das ist manchmal, gleitet das uns so ein bisschen aus den Fingern. Und deswegen ist das Thema heute, Gott liebt mutige Fragen. Kommt das?
Jawohl, hier nicht.
Okay. Gott liebt mutige Fragen. Die Frage ist, wie mutig seid ihr? Wie weit seid ihr neugierig? Dieses aus der Tiefe eurer Herzen, Gott neu und immer wieder kennenzulernen und nicht in dem Althergebrachten zu verharren, in dem zu bestehen, was ihr schon immer gemacht habt, was schon immer so gewesen ist. Gott liebt mutige Fragen. Das ist also das Thema für heute. Ihr kennt das sicherlich, irgendwann fangen ja kleine Kinder an, Fragen zu stellen. Warum? Fast jeder Satz, den sie sagen, fängt so an. Es sind tausend Sachen, die ihr Gehirn beschäftigen und ihr Wissensdurst ist fast unermüdlich und ich glaube, du bist noch nicht so weit, aber das kommt. Manchmal geht einem das richtig auf den Nerv. Warum? Und mitunter ist es auch gar nicht einfach, solche Fragen zu beantworten. Habt ihr das auch schon erlebt, wie schnell man aus dem Konzept bekommt, wenn man nur dreimal hintereinander die Frage warum gestellt kriegt? Da stehst du plötzlich da und dein ganzes bisher so sicheres Gebäude, warum du wie was machst, ist plötzlich weg. Aber im Grunde geht es ja gar nicht darum, dass wir die Antworten immer haben, auch wenn es manchmal recht schwierig ist. Nicht? Wisst ihr zum Beispiel, warum die Haare beim Pullover ausziehen manchmal knistern? Ein paar von euch werden es wahrscheinlich wissen. Warum? Ich erkläre das mal. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass du immer die richtige Antwort weißt, sondern deinem Kind geht es darum, dass du ihm zuhörst. Dem Kind geht es um das Thema Zuneigung, um Präsenz, dass es wahrgenommen, dass es ernst genommen wird. Es braucht jemanden, dem es vertrauen kann, dem es diese Fragen, mutige Fragen, wissensdurstige Fragen stellen kann. Also ist die richtige Antwort vielleicht nicht das Wichtigste, sondern dass wir uns Zeit nehmen für dieses Kind. Dass es weiß, da ist jemand, der ist für mich da. Und wir haben vor 2 Wochen gehört, dass es jemand gibt, der für uns Zeit hat. Gott. Für jeden von uns hat er Zeit. Er will uns seine Zuneigung zeigen, seine Nähe. Er wünscht sich Gemeinschaft mit uns, unser ganzes Vertrauen. Und auch klar ist natürlich, sowas entsteht nicht einfach im Vorbeigehen. Dafür brauchen wir Zeit. Und die Anregung am Ende war dann die, hast du Zeit für einen Gott, der sich Zeit für dich nimmt? Dem du deine Fragen stellen kannst, deine Freude, wie wir es gerade eben gemacht haben, zum Ausdruck bringen kannst, oder auch deine Trauer. Hast du diese Zeit? Und ihr wisst ja selbst, wenn ihr euch Zeit für eure Kinder nehmt, dann prägt ihr sie. Dann helft ihr ihnen dabei, erwachsene, authentische, starke Persönlichkeiten zu werden, weil sie jemand haben, dem sie sich anvertrauen können, der ihnen hilft, ins Leben reinzukommen. Und sie sollen ja keine angepassten, keine gezähmten, sondern freie und mutige Menschen werden. Und nicht anders ist das, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn er Zeit mit uns verbringt. Und darum ging es beim letzten Mal. Wir haben doch neues Leben nicht bekommen. Ja, dass wir es irgendwie dann da haben. Sondern dass wir in es hineinwachsen. Dass wir uns verändern lassen durch die Begegnung mit Gott. Dass wir dieses uns geschenkte Leben weiterentwickeln. Nicht zufrieden sind, ja, wir sind ja gerettet. Irgendwann kommen wir mal in den Himmel. Und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Sondern dass das angebrochene Reich Gottes jetzt in unserem Leben diese Veränderung hervorbringt. Wir sind wiedergeboren, um wild zu sein und nicht gezähmt. Das war am vergangenen Sonntag das Thema. Aber wenn ich mich umschaue über die Jahre hinweg, dann ist die Wirklichkeit oft eine andere. Ich stelle so fest, dass wir diese Wildheit, dieses Aufregende, dieses Abenteuerliche, was damit zusammenhängt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, häufig in unserem Leben gar keine entscheidende Rolle spielt. Und da frage ich mich oft, lassen wir irgendwelche Hindernisse zu, die das unmöglich machen? Dass wir das Leben wirklich so auskosten, wie es Jesus uns geschenkt hat? Dieses neue Leben, dieses Abenteuer, diesen Mut, dieses gegen den Strom schwimmen? Welche Hindernisse kann es denn da geben? Und hier will ich mal eine Frage stellen, eine echte Frage. Und diese Frage lautet, was ist das kritischste Thema für uns Christen? Wer möchte sich wagen und mal einen Vorschlag machen.
Sexualität
habe ich gehört. Noch was?
Die
Gender-Debatte, genau. Sonst?
Absicherung,
ja genau. Ich gucke nach meinen Steuern, wie ist mein Finanzierungsplan fürs Häuschen und so weiter. Das und noch viel mehr könnte man nennen. Das sind alles ganz wichtige und teilweise auch kritische Themen. Aber ich sage euch mal, ich sehe ein anderes. Ich glaube, der kritischste Punkt für Christen heute ist das Thema Stumpfsinn. Wir sind stumpf geworden und wir haben es verlernt zu staunen, zu fragen, dieses neue Leben auszuprobieren, zu testen, an die Grenzen zu gehen, mutig zu sein. Das, was Jesus uns sagt, wie wir leben können, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann, da sichern wir uns doch lieber an verschiedenen Stellen ab. Jesus hat mal zu Erwachsenen im Beisein von Kindern einen ganz berühmten Satz gesagt, ihr findet ihn in Matthäus 18. Ich versichere euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht so umkehrt, dann werdet ihr nie ins Reich des Himmels kommen. Kinder fragen. Mami, ist der Mann dort schwanger? Nein, der ist nur dick. Mutige Fragen, das kann ja ganz schön peinlich werden. Unpassend, vielleicht auch tatsächlich, aber sie fragen. Und jedes wirkliche Leben, und wenn ihr guckt, wie unmittelbar unsere Kinder leben, braucht das Risiko. Und das gilt auch und gerade für unser geistliches Leben. Wir glauben doch nicht an Jesus, damit wir dann ganz unveränderliche Standpunkte haben, die wir rational erfassen können, die wir genau definieren, wie das Leben sein muss und die wir dann für immer konservieren, oder? Einmal zum Glauben gekommen und ab da bleibt alles, wie es ist. Überlegt doch bitte mal, was hat sich bei euch, jedem Einzelnen, ob er hier aufgewachsen ist, ob er später dazugekommen ist. Wir haben das ganz interessant gerade von dir gehört, Jasmin, dass dein Leben sich verändert hat. Überlegt euch mal doch bitte jetzt in diesem Moment, was hat sich in eurem Leben wirklich substanziell verändert, ab dem Moment, ab dem ihr Jesus kennengelernt habt. Und es laufen viel zu viele Christen rum, die sind Christen geworden und es hat sich nichts mehr verändert. Das, was sie vor 25 Jahren geistlich und auch ganz praktisch wahrgenommen und entschieden haben, das ist heute noch ganz genauso. Und wenn dann ein neues Lied gesungen wird, das man nicht kennt, nur als einfaches Beispiel, dann ist es schon schlecht. Und wenn sich irgendwelche Dinge ändern, die man gewohnt ist, wenn das eigene Leben so seine festen Bahnen eingenommen hat und dann plötzlich eine Herausforderung von Jesus auf einen zukommt und sagt, brich auf, pack dein Zelt und wandle vor mir. Dann sagt man, das habe ich ja noch nie gemacht, das hat ja außer mir noch keiner in der Gemeinde machen müssen. Wo kommen wir denn dahin, wenn? Überlegt euch das bitte mal selber kritisch. Unser kritischstes Thema als Christen ist, dass wir lahm, dass wir bequem, dass wir stumpf geworden sind. Und lebendige Beziehung ist doch immer herausfordernd. Ja, ich sage meiner Frau jeden Tag, also fast jeden Tag, dass ich sie lieb habe. Und auf irgendeine Weise drücke ich ihr das aus. Und wenn ich ihr sagen würde, das habe ich doch vor 27 Jahren gesagt, da würde ich was hören. Jede lebendige Beziehung ist tief und echt und lässt sich herausfordern und verändert sich und passt sich nicht an. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mal so ein bisschen die Jahre Revue passieren lasse und ich sehe, es gibt auch Ausnahmen, aber die gute Nachricht ist nicht mehr gut, sondern sie ist ganz okay. Das Evangelium verändert uns nicht mehr in unserem Leben, sondern es verbessert unser Leben. Jesus hat uns nicht in feurige, radikale Nachfolger verwandelt, sondern in mehr oder weniger nette Leute. Was ist mit dem Christsein passiert, das in den ersten Jahrhunderten die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat? Was ist mit dem Evangelium geschehen, das in den Jahrhunderten alle Grenzen gesprengt hat, Leben über den Haufen geworfen hat, sich wie ein Feuer ausgebreitet und das von dem Establishment als gefährlich eingestuft wurde? Und bis heute werden Menschen in anderen Ländern mit Leib und Leben verfolgt, weil sie Christen sind, weil das gefährlich ist für die herrschende politische Meinung. Es gibt eine Möglichkeit, die ich sehe, dass wir die Spur zu einem attraktiven, zu einem lebendigen, spannenden, mitunter herausfordernden und auch gefährlichen Christsein wiederfinden. Und diese Spur ist es, dass wir wieder neugierig werden, dass wir anfangen, Fragen zu stellen. Wie ein Kind. Fragen, die zum Beispiel in die Richtung gehen, was will Gott tatsächlich? Was ist denn mein Platz im Leben? Was ist meine Aufgabe? Es geht darum, mutige Fragen an Gott zu stellen. Eine ganz häufige Frage, die ich höre oder die immer wieder auftaucht, vom Jugend- bis zum Seniorenalter, ist, wie kann man Gottes Stimme hören? Diese Frage ist bescheuert. Leute, wie lange seid ihr dabei? Wie kann man Gott hören? Die Frage, die mutig ist und die richtig wäre an dieser Stelle, wäre, dass jeder, der diese Frage stellen wollte, sagen müsste, warum höre ich ihn nicht? Das wäre mutig. Weil wie kann man Gott hören? Da kann man lange theoretische und theologische Abhandlungen vom Pastor drüber hören. Ja, da kann man beten, da kann man Bibel lesen, da kann man, was weiß ich, was man da machen kann. Entscheidend ist die Frage, warum hörst du nicht, wie Gott spricht, wenn die Bibel von vorne bis hinten davon redet und viele andere auch? Das wäre mutig. Und genau hier beginnt unsere Geschichte mit Thomas im Johannesevangelium Kapitel 20. Thomas war einer der Jünger von Jesus. Und er wird in allen Aufzählungen, in allen Evangelien, da wo die Jünger genannt werden, aufgeführt. Und insbesondere im Johannesevangelium stellen wir fest, dass dieser Thomas ein ziemlich tatkräftiger und treuer Jünger gewesen sein muss. Es ist daher ziemlich schade, dass er in die Christenheit, in die Geschichte der Kirche eingegangen ist als der Ungläubige, der Zweifler. Ist es denn nicht bemerkenswert, dass er dann anschließend nach der Auferstehung mit den anderen Jüngern von Jesus am See Tiberias war? Dass er dort direkt nach Petrus als Zweiter genannt wird? In den ersten Listen war er ziemlich weit hinten. Da muss sich was verändert haben bei diesem Thomas. Die Frage ist also, war dieses Nachfragen dieses Mannes, wir lesen gleich den Text zusammen, war das Nachfragen ein Zeichen, dass er ein ungläubiger Thomas war? Oder steht es vielleicht nicht mehr dafür, dass er seinen Glauben nicht aus der zweiten Hand haben wollte, sondern eigenständig, ehrlich, direkt und mutig auf einen festen Grund hat stellen wollen? Dass es ihm nicht gereicht hat, was die anderen gesehen und gesagt und gehört haben, sondern dass er sagt, ich will es wissen. Er hat nicht gefragt, wie kann man Jesus sehen, sondern warum habe ich ihn nicht gesehen? Nicht, wie kann man Gott hören, Gottes Stimme, sondern warum höre ich Gottes Stimme nicht? Und sich dann auf den Weg macht und mal nachguckt. Da werden wir nämlich selber aktiv und übernehmen für unser eigenes geistliches Leben die persönliche Verantwortung und schieben sie nicht auf irgendwelche Leute, die uns schöne Dinge erzählen könnten. Übrigens scheint mir diese Variante, dass dieser Thomas es genau wissen wollte und nicht einfach so ein Zweifler war, besser zu ihm zu passen. Es gibt eine kirchliche Überlieferung, die besagt, dass Thomas später in Persien missioniert habe. Man höre und staune, in Persien. Hören wir also Wort Gottes, Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 28. Einer der Jünger, Thomas, auch Zwilling genannt, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Seht ihr, wie die anderen Jünger auch, hat Thomas ja an Jesus geglaubt. Er war mit ihm gewesen über Jahre hinweg, hat ihm vertraut, ist ihm nachgefolgt. Und auch Thomas war bereit, für Jesus zu sterben. Das hat nicht nur Petrus mal so vollmundig behauptet, wenn ihr mal im Johannesevangelium Kapitel 11 nachlesen wollt. Auch Thomas hat gesagt, dann gehe ich mit und dann sterben wir gemeinsam. Der war da schon richtig dran. Aber was diesen Thomas hier besonders kennzeichnet, ist eben, ihn erfüllt eine waghalsige Neugier. Als die Jünger gesagt haben, wir haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen, hat er gesagt, das reicht mir nicht. Erzählt mir, was ihr wollt. Ich will keinen Glauben aus zweiter Hand. Er sagt, ich will Jesus selber sehen. Ich will Kontakt mit ihm haben. Ich will ihn spüren. Ist es nicht etwas, was jeder von uns hier auch so möchte? Oder wem von euch reicht es aus, dass er sich hier in einer Gemeinde bewegt, wo ganz viele sagen, ich lebe mit Jesus, ich habe Kontakt mit ihm und du sitzt da und hast das nicht. Aber es reicht dir natürlich aus, oder? Oder hast du nicht den Wunsch zu sagen, das möchte ich auch. Ich möchte auch mehr von diesem Jesus. Aber dann gehst du nicht her und sagst, wie kann ich da mehr kriegen? Dann streckst du nicht in der Predigt auf und sagst dem Pastor, was du da erzählt hast, verstehe ich aber jetzt gar nicht. Dürfte übrigens machen. Da gehst du nicht hinterher zu irgendeinem, der aus der Gemeinde dann so dasteht, wo man den Eindruck hat, der lebt mit Jesus, und sagst, wie machst denn du das? Da sagst du besser nichts, weil das ist ja vielleicht unangenehm. Wir kommen da gleich nochmal hin. Thomas hat den Mut besessen, schwierige Fragen zu stellen. Der hat die Wahrheit kennenlernen wollen. Er wollte sich erstellen, er wollte mit dieser Wahrheit ringen. Und so kann ich vielleicht sagen, dass sein Glaube ein kindlicher Glaube war. Er war kühn, er war waghalsig, er war mutig und angriffslustig. Und wie hat Jesus reagiert? Von ihm kommt keine Kritik, sondern er hat die Neugier seines Jüngers positiv aufgenommen. Und dann hat er die Möglichkeit für diesen einen speziellen Mann, seinen Thomas, geschaffen, ganz individuell, sehr persönlich, dass sie miteinander in Kontakt kamen. Es kam ja sogar zu einer richtigen Berührung. Jesus hat die Zeit und er schafft Nähe und Vertrauen. So wie Kinder, die etwas wissen wollen, die unterbrechen einen, egal woran man gerade ist. Und sie löchern einen mit Fragen, bis man reagiert. Aber leider wird ihnen in unserer Kultur bald klargemacht, dass ihre Neugier im wirklichen Leben unangebracht ist. Und spätestens nach der Grundschule kriege ich so ein bisschen mit, ist die natürliche Neugier bei vielen Kindern von vielen ungeschriebenen Regeln unterdrückt worden. Und das soll keine Kritik an denen sein, die den Unterricht machen. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber ist das nicht so ein Thema? Da freuen sich die Kinder tierisch auf die Schule und spätestens in der zweiten Klasse kriegt sie sie morgens nicht mehr aus dem Bett, weil sie keinen Bock mehr haben, da hinzugehen. Weil sie die Fragen, die sie wirklich beschäftigen, nicht beantworten dürfen, sondern weil sie andere Sachen lernen müssen. Wie ist das bei euch selber? Vielleicht hast du ja am Anfang deines Lebens als Christ viele solcher Fragen gehabt, aber sind immer weniger geworden. Vielleicht bist du auch so reingewachsen hier als kleines Kind. Na, jetzt sitzen sie noch drüben und kriegen was erzählt. Später sitzen sie dann hier und kriegen wieder was erzählt. Und du stellst gar keine solchen echten Fragen. Und vielleicht stellen manch einer von uns gar keine solchen Fragen mehr, solche kühnen, waghalsigen, mutigen und angriffslustigen, weil er vielleicht Angst hat vor der Antwort. Ich will da diesen vier Begriffen ganz kurz mal nachgehen. Fragen sollen kühn sein. Und damit ist es automatisch auch so, die sind peinlich. Du musst von dir etwas preisgeben, du outest dich sozusagen, ich weiß etwas nicht. Wenn alle sagen, sie können Gottes Stimme hören, bloß du nicht, dann ist es doch peinlich, wenn du fragst, oder? Dein Image könnte doch Schaden leiden. Und solche Fragen können auch unbequem sein. Nicht so ein Pastor, der kann da vorne vollmundig von was erzählen. Aber wenn ihr mich zum Beispiel mal fragen würdet, vor allen anderen Leuten, wie machst denn du das? Das könnte ganz schön peinlich für mich werden. Weil ich kenne Zeiten, in denen höre ich Gott nicht. Und dann ist dieser Gott, dem ich mein Leben anvertraut habe, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So sehne ich mich nach dir. Eines meiner Lieblingslieder, wie ich gesagt habe. Und ich weiß, warum ich das sage, weil manchmal geht es mir so. Da frage ich mich, sag mal, und wo bist du? Sonntag muss ich predigen, heute ist Donnerstag und ich sehe, ich höre nichts von dir. So was kenne ich doch auch. Wäre das nicht peinlich? Mir nicht. Aber vielleicht manchen von uns. Unbequeme Fragen, die sollte man eher zum Schweigen bringen. Da könnten ja Dinge auftauchen, die wir bislang geflissentlich verschwiegen haben. Vielleicht müsste ich mich mal mit der Wahrheit auseinandersetzen. Wie viele von uns haben solche unbequemen Fragen zum Schweigen gebracht und ignorieren die Lücken in ihrem Denken? Nicht umsonst wird Christen oft der Vorwurf gemacht, bei euch muss man ja den Verstand an der Garderobe abgeben. Wo sind die Christen, die mutig intelligente Fragen an ihren Glauben stellen und eine Antwort suchen, bis sie sie gefunden haben? Da biegen wir doch vorher lieber mal ab und sagen, das musst du einfach glauben. Die Bibel sagt, prüft alles und das, was gut ist, das behaltet. Die Bibel hält das aus. Gott hält unsere Fragen aus. Kühne Fragen können gefährlich sein. Wir könnten ja zu einer Änderung unseres gesamten Lebens gezwungen werden. Überlegt mal, wie viele gefährliche Fragen Jesus den Pharisäern gestellt hat. Die waren gut dagestanden in ihrer Frömmigkeit. Aber allein die Frage, wem jetzt zum Beispiel das Bild auf der Münze zeigt, das hätte einen Volksaufstand zur Folge haben können. Und deswegen haben die Pharisäer gekniffen. Die haben denen die Frage lieber nicht nochmal gestellt. Jesus ist nicht ausgewichen. Also wenn jemand von euch, wenn wir hier unser Christsein als zu einfach, zu langweilig, zu glatt empfinden, lasst uns doch anfangen, kühn zu werden und Fragen zu stellen, die tatsächlich gefährlich, unbequem und manchmal vielleicht sogar peinlich sind. Oder gehen wir mal den nächsten Begriff, das nächste Adjektiv an. Man könnte die auch gegenseitig austauschen. Sucht euch eins aus, was euch am besten gefällt. Waghalsig kann kindlicher Glaube sein. Eine waghalsige Neugier. Wenn du nämlich Hunger nach Gott hast, dann ist jede Frage richtig. Es gibt keine dummen Fragen, sage ich immer, sondern nur dumme Antworten. Also, waghalsige Neugier. Thomas hat es gewagt, mit seiner Neugier sich einem ganzen Raum voller Jünger entgegenzustellen. Überlegt bitte die Situation. Die alle waren zusammen eine Woche vorher und haben Jesus gesehen, er nicht. Und jetzt kommt er dazu und ist in einem Kreis von Wissenden, von Erlauchten. Und jetzt sagt er, ich habe keine Ahnung. Der wagt so eine Frage. Er hat sich geweigert, seine Beziehung zu Jesus auf dem aufzubauen, was die anderen gedacht haben. Und in der Gegenwart von Jesus, haben wir gehört, ist eine solche Neugier willkommen. Selbst wenn sie von den Geschwistern argwöhnisch beäugt wird. Nur als kleines Beispiel. Gerade bei uns in den FEGs ist es ja so, dass diese sogenannten charismatischen Gaben immer ein wenig argwöhnisch beäugt werden. Wenn wir zum Beispiel von prophetischen Reden sprechen. Vielleicht hast du den Eindruck, dass Gott dir diese Gabe gegeben hat. Aber du stellst keine weiteren Fragen, weil du weißt, das könnte ja von den Geschwistern argwöhnisch beäugt werden. Das ist nur ein Beispiel, da gibt es sicherlich anderes. Gehen wir mal zum nächsten. Ein solch kindlicher Glaube, eine solche Neugier braucht auch Mut. Glaube ist doch mehr als nur Glauben. Ich halte nämlich unbedingt an der Wahrheit Gottes fest. Ich führe durchaus einen Ringkampf mit Gott. Wie einfach machen wir uns das denn manchmal? Wenn ich mein Leben auf dem aufbauen will, dass ich sage, ich bin gerettet und jetzt bin ich auf einen weiten Grund gestellt und mir ist etwas nicht klar, dann gehe ich doch ran und löchere Gott so lange, ich ringe mit ihm, bis er mir eine für mich lebbare Antwort gibt. Das kann vielleicht Jahre dauern. Das ist aber etwas ganz anderes, als Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst zu sitzen und ein paar nette, seichte, meine ich jetzt nicht negativ, aber im Vergleich zu solchen Fragen, seichte Anbetungslieder zu singen. Gott, du bist gut, du schenkst mir alles, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ja, wie? Überlegt euch bitte, was es bedeutet, was der Thomas uns hier zeigt. Der sagt mit ganzem Herzen, sehne ich mich nach dir. Und ich bin so mutig, dass ich nicht aufgebe, mit dir zu ringen. Du musst dich mir zeigen. Und in diesem Fall, wir sehen das, hat Gott das gemacht. Jesus ist auf ihn zugekommen, hat sich berühren lassen. Ich weiß nicht, ob die anderen ihn vorher berühren konnten. Thomas war dran. Ich bringe Gott meine Zweifel, meine Ängste und ich muss mich nicht dafür bei ihm entschuldigen. Er sagt, ich bin doch dafür gekommen, dass du Leben hast in Fülle. Dass ich deine Fragen stillen kann. Dass das Vertrauen zu mir, selbst wenn manche Antwort nicht da ist für dich, dein ganzes Leben lang nicht, dass das Vertrauen zwischen uns so stark ist, dass du bei mir bleibst. Und ich schließe mit dem Begriff angriffslustiger Glaube. Ich könnte natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber es reicht auch so. Es kann ja leicht sein, dass wir uns durch unsere Fragen isolieren. Die Jünger hätten Thomas vielleicht ausgeschlossen. Das stört. Das passt hier so nicht richtig rein. Aber Jesus hat ihn mit eingeschlossen. Es kann sein, dass manche Mitchristen auf Distanz gehen, wenn wir vielleicht viele kritische Fragen stellen. Und ich weiß auch, dass manche Gemeindeleitungen, manche Pastoren, die von Gemeindegliedern kritisch angefragt werden, auf Distanz gehen. Das ist unangenehm. Aber ich sage euch jetzt mal, ich schließe natürlich meine beiden Kollegen aus, betrifft nur mich, wir brauchen das. Wir sind ja nicht unfehlbar. Wir wissen nicht alles. Wir sind Brüder oder Schwestern, genau wie jeder andere auch. Auch wir müssen uns mutig mit dieser Wahrheit auseinanderzusetzen. Und wenn wir selbst diese Fragen nicht stellen, vielleicht muss die einer für uns stellen. Angriffslustiger Glaube. Jesus war von den Fragen des Thomas nicht beleidigt. Und es kann sein, dass wir mit unseren Fragen manchmal ganz alleine bleiben. Und ich möchte euch ermutigen, hier anzusetzen. Wir wollen ja hier in der Gemeinde in Zukunft auch immer mehr und immer weiter ein größeres Gewicht auf das Thema Jüngerschaft, auf Mentoring, auf Begleitung legen. Sucht doch einen Menschen, mit dem ihr eure Fragen angehen könnt. Vielleicht traust du dich nicht, im Gottesdienst den Finger zu heben oder zu deinem Pastor oder zu deinem Bereichsleiter zu gehen. Aber es muss doch möglich sein, mit einem anderen Menschen sich regelmäßig zu treffen und zu sagen, ich habe da Fragen und ich will eine Antwort darauf. Hilfst du mir? Gehen wir diesen Weg gemeinsam? Das wäre doch eine Möglichkeit. So, jetzt setze ich zur Landung an und habe einen schönen Vers mitgebracht aus dem Jesaja, Kapitel 11, Vers 2. Über Jesus wird einmal von Jesaja Folgendes prophezeit. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihm, Jesus, wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist, der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Und seht ihr, Menschen, die zu Jesus gehören, denen ist verheißen, dass die ihm ähnlicher werden. Stimmt das? Das bedeutet, jeder von uns, der sich traut, seinen Glauben mutig zu leben, Jesus ähnlicher zu werden, Jesus nahe zu kommen, der wird diese Eigenschaften bekommen. Ihr habt euer ganzes Leben Zeit, ihr braucht nicht bleiben, wie ihr seid. Darum geht's. Und wer von uns würde nicht sagen, dass er durch den Geist Weisheit, Einsicht, Fähigkeit zur klugen Planung, Stärke, Erkenntnis und ehrfurchtsvolles Staunen vor dem Herrn haben möchte? Das ist doch das, was ein mutiges Fragen bringen kann. Waghalsige Neugier bricht mit der Sicherheit und Bequemlichkeit eines gezähmten Glaubens und wagt sich in die furchterregende Gegenwart Gottes, eines gar nicht so harmlosen Gottes. Also, Gott liebt mutige Fragen. Die Frage ist, wie neugierig bist du? Im Psalm 37, das ist mein Schlusssatz, heißt es, der Herr freut sich an einem aufrichtigen, und man könnte auch sagen, mutig fragenden Menschen. Und er führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Seid mutig. Ihr habt den Herrn aller Herren auf eurer Seite. Gott segne euch. Amen.